Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SOCA Fußball in Afrika, die WM-Vorschau. Heute geht's über die Black Stars. Wir sprechen über Ghana und wir, das heißt natürlich wieder ich und Jonathan. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch auf jeden Fall wieder auf die Folge mit Ghana.
Ghana ist ja ein Land bzw. eine Fußballnation, die unglaublich emotional ist. Gut, das kann man wahrscheinlich jetzt über jedes afrikanische Land in Bezug auf Fußball sagen. Aber in Ghana, da ist man mittlerweile nicht mehr so euphorisch, sondern relativ kritisch gegenüber seiner Nationalmannschaft geworden, weil man einfach viel Enttäuschung erfahren hat die letzte Zeit, vielleicht kann man sogar sagen die letzten Jahre. Und deswegen, wenn man sich heute so ein bisschen in den sozialen Medien bewegt, wenn man ghanaischen Journalisten folgt und dann sich deren Kommentarspalten durchliest, dann ist es doch sehr viel Pessimismus, wenn dort was zu den Black Stars geschrieben wird. Bei der WM schreiben viele, egal wer jetzt der Trainer ist, mit dieser Mannschaft ist nicht viel anzufangen. Das ganze Land vielleicht anders als in den Jahren zuvor, hat nicht diese riesige Vorfreude auf die WM, weil man eher die Sorge hat, dass es vielleicht wieder diesen nächsten Rückschlag geben könnte. Und was ja auch noch dazu kommt, man hat kurz vor der WM, jetzt hat nach den Länderspielen im März nochmal einen Trainerwechsel vorgenommen. Otto Addo musste gehen und jetzt hat man Carlos Queiroz geholt, einen Portugiesen, der ja schon wirklich auf 50 Jahre Coaching-Erfahrung ungelogen ungefähr zurückschauen kann. Auf den schauen wir später nochmal auf seinen Weg, was das vielleicht auch für die Mannschaft bedeutet, aber hat wahrscheinlich auch die Vorbereitung relativ schwierig gemacht für dich, rein sportlich auf Ghana, wenn man jetzt so ein kurzes Testspiel mit so einer B-Nationalmannschaft gegen Mexiko als Vergleich vielleicht hatte, oder?
Ja, du sagst es. Es war tatsächlich nicht einfach. Ich fand es persönlich auch schade, dass es da nochmal einen Trainerwechsel gab. Ich fand, Otto Addo hat es auf jeden Fall einen Ansatz gewählt, den ich eigentlich ganz gut fand. Im Spiel gegen Deutschland beispielsweise im März haben die schon probiert, einen sehr mutigen Fußball zu spielen. Und ich denke, der wollte da auf jeden Fall etwas implementieren, das nicht so gängig ist, sage ich jetzt mal, im afrikanischen Fußball beziehungsweise bei der nationalen oder bei den nationalen Mannschaften. Da ging es eher wirklich darum, hoch anzulaufen, hoch zu attackieren, schnell in Ballbesitzphasen zu kommen. Und ja, in den beiden Testspielen gegen Österreich und gegen Deutschland haben sie jeweils verloren gehabt, weil sie einfach da nochmal andere Dinge ausprobiert haben als bei der WM-Qualifikation. Dementsprechend, ja, ist es auch in die Hose gegangen, gerade gegen Österreich, hatten aber dann auch einen Lerneffekt gehabt gegen Deutschland. Aber man muss auch sagen, die Art und Weise, wie es gespielt wurde, war halt jetzt auch nicht so gut, weil die einfach sehr fehlerbehaftet gespielt haben, ne? Also Deutschland hatte ja auch da gegen Ghana einfach sehr, sehr hoch gepresst gehabt. Trotzdem wollten sie da cool bleiben, im Kurzpassspiel bleiben, zirkulieren und so weiter und so fort. Also die wollten da schon in einem hohen Ballbesitz agieren. Das ist aber nicht gelungen, weil es einfach immer wieder technische Fehler war, weil es immer wieder zu Unstimmigkeiten kam zwischen den oder mit den Spielern. Und ja, dann wurden sie bestraft, kamen dann auch gar nicht so ins Spiel rein, genauso wie gegen Österreich auch. Und das war wahrscheinlich dann ja so der Knackpunkt gewesen, dass die letzten beiden Spiele nicht gezogen wurden und auch von der Art und Weise einfach leider nicht so gut waren.
Ja, es war auch eine skurrile Situation, kann ich sagen, weil ich war ja damals vor ein paar Wochen in Stuttgart im Stadion und ich habe im Vornherein ein längeres Interview per Videocall mit Otto Addo eben geführt, als die Mannschaft, für den Kicker, als die Mannschaft in Österreich im Teamhotel war. Und da haben wir noch über alles gesprochen, über seine Ausrichtung für die WM, wie er auf die WM blickt, was vielleicht auch die Unterschiede zu 2022 sind, als er ja schon mal Coach bei der WM für Ghana war. Und dann in Stuttgart nach dem Spiel habe ich ihm den Kicker eben mit der Doppelseite mit dem Interview mitgebracht, habe ihm den in die Hand gedrückt. Wir haben noch ganz kurz gequatscht. Ja, und dann komme ich heim nach den 3 Stunden bis nach Nürnberg Heimfahrt, mache das Handy auf und dann steht da die Nachricht, der Ghana hat Otto Addo entlassen im Teamhotel noch. Also es war eine sehr absurde Situation, weil ich noch Stunden vorher mit ihm so gemeinsam in der Mixzone stand. Und das ist auch ein bisschen schade natürlich, weil Ich finde ihn einen richtig guten Typen. Ich finde, er ist ein sehr geradliniger Typ und auch jemand, der ja in einem sehr, 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 sehr schwierigen Umfeld in Ghana schon versucht hat, viel zu bewegen. Und das ist auch was, glaube ich, ja, was das Ganze so in Ghana so schwierig macht, dort zu arbeiten, weil du einfach Verbandsstrukturen hast, die relativ undurchsichtig sind, wer da was zu sagen hat, wer da was entscheidet. Und da kann man als Trainer relativ leicht zerrieben und aufgerieben werden. Und so muss man das vielleicht ein bisschen beschreiben, was ihm da passiert ist, weil ja auch noch kurzfristig dann Winnie Schäfer als technischer Direktor bei der Nationalmannschaft ein paar Monate vorher oder ein Jahr davor reingekommen ist. Es waren einfach Konstellationen, wo ich mich schon damals gefragt habe, okay, wer hat jetzt welche Kompetenzen, wer entscheidet hier was? Und ja, all das ist jetzt ad absurdum geführt worden, eben mit diesem Trainerwechsel paar Monate vor der WM, weil eigentlich war ja Otto Addo der Coach, der Ghana zur WM geführt hat in der WM-Qualifikation, in der Gruppe mit Madagaskar, Mali, Komoren, Zentralafrikanische Republik und Tschad. Auf den ersten Blick eine relativ leichte Gruppe, in der man es aber auch souverän gemacht hat, oder?
Ja, das war eine sehr gute Quali, die sie gespielt haben. Gerade im ersten Spiel gegen Madagaskar, die das auch nicht verkehrt gemacht haben in der Qualifikation. Die sind auch Zweiter geworden mit 19 Punkten. Hat man da aber einen Sieg mit 1:0 geholt gehabt. Hat aber dann danach gegen die Komoren dann verloren. Aber ab dann wurden auch viele Spiele dann gezogen. Gegen Mali gewonnen, gegen Zentralafrika gewonnen, Tschad 5:0, Madagaskar dann wieder. Also du hattest dann schon deinen Flow gehabt, deine Momente, wo ja die Jungs dann einfach drin waren, wo sie einfach dann auch nach vorne sehr, sehr effektiv waren und letztendlich ja die Gruppe dann auch souverän letztendlich dann gewonnen haben mit 8 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage, wie ich schon gerade gesagt hatte, gegen die Komoren. Und von daher war das dann ja eine sehr, sehr gute Qualifikation letztendlich. Und die natürlich ja jetzt das fünfte Mal mit dabei sind bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, in der Gruppe muss man ja auch wieder sagen, ich meine, klar, es ist ein bisschen wiederholend vielleicht, aber man muss es einfach immer wieder betonen, es ist einfach eine lange Zeit gewesen, diese WM-Quali. Ist noch gestartet mit Chris Hughton als Coach. Manche kennen ihn vielleicht, der war so einer der Coaches, die diese Brighton-Schule durchlaufen haben. Der Vorgänger von Roberto De Zerbi, wenn mich nicht alles täuscht, bei Brighton, der dann eben Ghana übernommen hat, in die WM-Quali gestartet ist. Dann aber einen relativ enttäuschenden Afrika-Cup in der Elfenbeinküste gespielt hat. Und dann hat man eben Otto Addo wieder zurückgeholt, der dann 2024 diesen Weg in der WM-Quali fortgeführt hat. Und was mich, wenn ich mir das Ganze so ein bisschen angeschaut habe, überrascht hat, war, dass tatsächlich mit 7 Toren Jordan Ayew der beste Torschütze von Ghana war, weil ja doch er eine sehr streitbare Person in Ghana ist, weil die einen sagen, ey, es wird jetzt endlich Zeit für diesen Umbruch. Jordan Ayew und sein Bruder Andre Ayew, die stehen ja so ein bisschen für vielleicht das Ghana von 2014, Ghana von 2018, diese letzte Generation. Andre Ayew wird jetzt nicht mehr nominiert, da gab es ja auch noch Hoffnungen, aber Jordan Ayew ist jemand, da sagen die einen, ey, können wir den nicht langsam loswerden? Die anderen sagen, aber das ist unser Kapitän, das ist unser erfahrener Mann und ich meine, die WM-Qualifikation hat gezeigt, 7 Tore, der kann schon auch noch wichtig sein für diese Mannschaft. Klar, jetzt ist er auch noch mit Leicester abgestiegen. Aber es ist auch wieder sowas, viel Politik, glaube ich, auch hinter den Kulissen. Und die Ayew-Brüder sind vielleicht auch nicht die mit der kleinsten Lobby im Verband. Da kann man natürlich wieder nur mutmaßen von der Außenperspektive. Aber trotzdem ist es was, was mich überrascht hat, weil ich eben nicht. Jetzt hat, wenn man das Ganze nicht so intensiv verfolgt hat und jetzt im Nachgang drauf schaut, dass es dann so war, dass man eben, ja, dass man ihn als besten Torschützen da hatte. Und da müssen wir natürlich jetzt auch noch drüber sprechen. Wir hatten bei Kap Verde das Verpassen des Afrika-Cups auf der einen Seite, aber wenn Ghana den Afrika-Cup verpasst, ist es ja schon nochmal eine andere Kategorie, oder? Weil ich meine, so richtig konnte man sich einen Afrika-Cup ohne Ghana eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja, tatsächlich, du sagst es richtig. Die Qualifikation für den AFCON 2025, der war wirklich nicht so gut. Ich glaube, sie sind sogar Letzter geworden mit einem Punkt.
Und es ist noch schmeichelnd
Also,
ausgedrückt, wenn du sagst, nicht so gut, ne?
ja. Auf jeden Fall. Und Das ist natürlich, ja, wenn du Ghana bist, ja, dann ist es natürlich Pflicht, beim AFCON dabei zu sein. Und dass sie das nicht geschafft haben, ist natürlich, ja, eine Katastrophe für Ghana gewesen. Und ja, das war natürlich auch sehr, sehr bitter letztendlich. Aber die haben ja wirklich es nicht geschafft gehabt, da irgendwie Momente dann zu kreieren bei der Qualifikation. Und dementsprechend, ja, ist es aktuell, wie du es schon eingangs gesagt hast, alles sehr, sehr umstritten, alles sehr, sehr schwierig im Verband, auch von der, generell im Land, die Menschen, die Fans, die sind da einfach nicht so in Euphorie. Und ich finde Ghana auch eigentlich eine coole Nation. Es war für mich immer so mein Ersatz-Kongo gewesen, weil Kongo ja nie so wirklich dabei war bei einer Weltmeisterschaft, aber Ghana hat man dann immer so, ja, die Daumen gedrückt gehabt und man kannte die, wie du es sagst, mit den Brüdern, mit Asamoah Gyan und so weiter und so fort, Michael Essien, also das waren schon coole Namen immer, die sie in der Vergangenheit hatten und auch immer wieder gute Mannschaften. Auch aus deutscher Sicht war das immer sehr, sehr unangenehm, gegen Ghana zu spielen, 2010, 2014. Ich glaube, 2010 1-0 verloren gehabt, knapp, und 2014 unentschieden gespielt. Also auch da war das immer eine Mannschaft gewesen, die sehr, sehr unangenehm war zu bespielen und es waren nie sichere Siege. Und jetzt ist es leider so, dass es aktuell ein bisschen schwierig ist. Ich bin aber froh, dass sie jetzt sich qualifiziert haben, wenigstens für die Weltmeisterschaft, für das ja dann doch größere Turnier, aber auch wie wir es in den anderen Episoden gesagt haben, der AFCON, der ist sehr, sehr wichtig für die Afrikaner. Dass sie da nicht dabei waren, ist schon eine Schande leider.
Es war ja auch der negative Höhepunkt, kann man sagen, dass man im letzten Heimspiel in Accra, in der Hauptstadt, 1:2 gegen Niger verloren hat. Also eine Nation, die wirklich fußballerisch, ja, traditionell eigentlich schon deutlich weiter unten anzusiedeln ist. Und da gab es auch eine Szene, über die ich auch mit Otto Addo in diesem Interview eben gesprochen hatte. Das war so, dass nach diesem verpassten AFCON auf der Pressekonferenz ein ghanaischer Journalist ihn richtig emotional angegangen hat. Also die haben sich da eine relativ heftige Debatte auf diesem Podium geliefert. Und eigentlich hat quasi der Journalist gesagt, naja, tritt halt zurück quasi. Oder wie kann es denn sein, dass du noch Nationaltrainer bist, nachdem du den Afrika Cup mit Ghana verpasst hast? Und habe ich ihn auch darauf angesprochen, ob er vielleicht sogar ein Stück weit überrascht war, dass der Verband dann trotzdem mit ihm weitergearbeitet hat, nachdem man den Afrika Cup verpasst hat. Und da war es dann eben so, dass Otto gesagt hat, naja, eigentlich ist ja das Ziel, dass man einen konstanten Weg gehen will, dass man etwas aufbauen will und dass man sich nicht von solchen Rückschlägen, weil als solchen muss man das Ganze vielleicht sehen, weil während die WM-Quali auf 2 Jahre gestreckt ist, sind das eben 3 schlechte Monate gewesen. 3 schlechte Monate, wo eben wenig funktioniert hat, wo du einen katastrophalen Start hattest gegen Angola, in der 93. Minute das 0:1 im ersten Spiel kassiert hast und sich dann halt viel einfach, ja, verselbstständigt hat, der Druck riesengroß wurde und du dann diesen Afrika-Cup verpasst hast. Aber da hat er gesagt, eigentlich wollen wir hier jetzt etwas aufbauen. Wir wollen eine Mannschaft bilden, die auf Jahre hin zusammen funktioniert. Und das macht eben diesen Entschluss, dann ja im März so eine Kurzschlussreaktion zu treffen und Otto Addo doch zu entlassen nach 2 Testspielen. Ja, aber Österreich und Deutschland sind ja auch gute Nationen, sind halt auch starke Mannschaften, noch viel unverständlicher aus meiner Sicht. Und ja, das ist vielleicht das, was man da abschließend zum Afrika Cup sagen kann. Und auch ich muss sagen, ich habe die ghanaischen Journalisten in Marokko vermisst. Ich habe die ghanaische Mannschaft vermisst. Und dieser Black Star, der gehört einfach dazu. In der Elfenbeinküste habe ich ein Spiel von Ghana gesehen gegen, ich glaube, es war sogar gegen Ägypten. Und es war einfach Wahnsinn. Ghana hatte ein riesen Fanlager in der Elfenbeinküste. Die haben saugute Stimmung gemacht. Die waren nach der Elfenbeinküste wahrscheinlich das zweitgrößte Fanlager. Und es hat einfach Bock gemacht, diesen Vibe von den Fans mitzubekommen. Und es hat einfach krass gefehlt. Und ich hoffe, 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 dass 2027 Ghana auch wieder beim AFCON mit dabei ist. Aber das heißt auch, die Spieler sind vielleicht nicht ganz so eingespielt, wie die anderen afrikanischen Nationen, weil man eben diese trotzdem zumindest 4 Wochen zusammen jetzt nicht hatte. Denkst du, das kann für die Mannschaft ein Nachteil sein, dass man diese vielen Trainingseinheiten, diese vielen gemeinsamen Spiele, diese Erlebnisse auch jetzt nicht mitnehmen konnte im Hinblick auf die WM?
Das vermute ich sehr, sehr stark, dass das schon eine gewisse Rolle spielen kann, dass man einfach nicht in diesem Rhythmus ist, sage ich jetzt mal, Klar, ich meine, die europäischen Mannschaften, die haben ja auch nicht im Winter das Turnier in der Europameisterschaft oder sowas. Das ist klar. Und dennoch ist es so, dass man schon merkt und es schon ein Vorteil sein kann, wenn du im Dezember, Januar ein Turnier mal gespielt hast, dich da eingespielt hast, wenn du da in so einem Flow bist, wenn du dich immer wieder dich kurzfristig siehst und dich triffst und immer wieder eine Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, bildest, immer wieder zusammen bist, dann ist das schon ein Vorteil. Man lernt sich einfach noch mal anders kennen innerhalb eines Turniers. Du bist immer wieder zusammen und dementsprechend ist es das, was Ghana letztendlich halt auch verpasst hat. Nicht nur das Sportliche letztendlich, um sich da ja weiterhin einzuspielen, um sich da besser kennenzulernen, um einen Wettbewerb zu spielen, sondern es geht auch, glaube ich, sich ja einfach noch mal anders kennenzulernen. Und das fehlt schon und das ist schon der Nachteil gegenüber den anderen afrikanischen Teams, sage ich jetzt mal. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil die haben jetzt auch einen neuen Trainer letztendlich, der ja auch noch nicht die Mannschaft so wirklich kennt oder jetzt erst gerade dabei ist. Und du hast mir das ja geschickt gehabt, was sie ja gemacht haben, ne, über ganz, ganz viel Scouting, über ganz, ganz viel Videoanalyse, jeden einzelnen Spieler zu beobachten, zu gucken, welche Profile zueinander und miteinander einfach passen. Und das ist schon eine große Herausforderung jetzt. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie das funktionieren wird, wie sie sich da einspielen werden, weil klar, du kannst ein AFCON verpassen, aber wenn du nicht mal deinen Trainer hast, mit dem du jetzt die ganze Zeit zu tun hattest, beziehungsweise mit dem du auch diese WM-Qualifikation geschafft hast, dann ist es auf jeden Fall auch für die Spieler sehr, sehr schwierig, weil es sind zwei komplett andere Trainertypen, muss man auch sagen. Und dementsprechend bin ich da gespannt, wie Carlos Queiroz das lösen wird. Ich glaube, dass er aber natürlich auch diese Erfahrung hat. Der ist sehr, sehr lange mit dabei. Also der hatte schon einige Nationalmannschaften gehabt, aber natürlich auch Vereinsmannschaften. Also der weiß natürlich schon, wie das läuft. Das ist ja gar keine Frage. Das ist auch klar. Und dennoch ist das eine große, große Herausforderung, die sie angehen müssen.
Otto Addo ist ja tatsächlich trotzdem bei der WM dabei, denn kein geringerer als Arsène Wenger hat ihn in sein Team geholt und er ist Teil so einer, sagen wir mal, FIFA-Analysten-Einheit, die eben das gesamte Turnier so ein bisschen analysieren und auseinandernehmen aus FIFA-Sicht, um natürlich auch den Weltfußball voranzubringen. Also Otto Addo wird in Amerika sein, wird in den Stadien sein. Freut mich auf jeden Fall für ihn, weil ich glaube auch, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, mittlerweile ist es so, dass man die Reaktionen auf Trainerentlassungen der Spieler in den sozialen Medien so ein bisschen als Zeichen deuten kann, wie denn eine Mannschaft zu einem Trainer gestanden ist. Weil, sagen wir jetzt mal in Frankfurt, da hat man gehört, okay, es war jetzt vielleicht nicht so Top-Stimmung zwischen der Mannschaft und Albert Riera. Als der gegangen ist, hat sich über Social Media kein Trainer verabschiedet. Als Otto Addo bei Ghana entlassen wurde, gab es am Tag danach von 10 bis 15 Spielern wirklich hier: Danke, Chef, danke, dass du mich vorangebracht hast. Du hast mir sehr viel gegeben, du hast mir auf meinem Weg sehr viel mitgegeben. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass die Spieler dem Weg von Otto Addo gefolgt sind. Und ich glaube, deswegen ist es auch nicht dieser Effekt, dass da jetzt halt irgendwas groß freigesetzt wird. Weil das kann natürlich auch einen Trainereffekt haben, dass, wenn die Mannschaft unzufrieden war mit dem Trainer, wenn schlechte Stimmung war, dann kann so ein Trainerwechsel einen Effekt haben. Aber den erwarte ich jetzt bei Ghana nicht, weil es einfach, glaube ich, zwischen Trainer und Mannschaft dennoch gestimmt hat. So viel abschließend dazu. Jetzt haben wir, glaube ich, genug auch über Otto Addo geschrieben oder gesagt. Er gehört ja jetzt trotzdem der ghanaischen Vergangenheit an in dem Zusammenhang. Und blicken wir mal auf die Spieler, die dabei sind jetzt bei der WM. Und da sticht natürlich ein Name absolut raus. Ghana hatte eigentlich immer große Stars. Jetzt hat man, wenn man den Kader anschaut, Antoine Semenyo von Manchester City. Und dann ist schon ein bisschen eine Lücke, was die Qualität angeht, oder?
Ja, Semenyo ist der Spieler, der natürlich herausragt, der jetzt einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, der jetzt auch im Winter zu Man City gewechselt ist. Ein sehr, sehr guter Flügelspieler, der aber auch eigentlich gerne mal in den Halbräumen kommt, der einfach sehr schnell ist, sehr aktiv ist und letztendlich ja schon für Entlastung sorgen wird. Und danach wird natürlich ja ein bisschen anders werden, was die Qualität letztendlich betrifft. Da hast du natürlich, wie wir es schon gesagt haben, Jordan Ayew, der Kapitän, der natürlich eine gute WM-Qualifikation gespielt hat, ganz klar, aber natürlich jetzt auf einem anderen, höheren Niveau, hat natürlich auch ein gewisses Alter, ich meine 35 ist er, und da wird man natürlich gucken und sehen, wie er performen wird. Nichtsdestotrotz ist er auch ein ganz, ganz, ja, oder vielleicht sogar ein Puzzlestück, das wichtig ist, um einfach auch da eine Erfahrung und eine wichtige Achse da mitzubringen. Da hatte ich auch schon ein paar Spiele noch gesehen gehabt von der WM-Qualifikation. Also er weiß da schon, sage ich jetzt mal, ob er jetzt über Außen oder wahrscheinlich mehr so im Zentrum spielen wird. Vorne dann ist schon einer, der auch Angriffe initiieren kann, der immer wieder ja ein Gespür einfach hat, wo der Ball hinkommt. Also es war schon sehr, sehr wichtig, auch dass er dabei war bei der WM-Qualifikation. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft bei dieser WM. Dementsprechend ist es wichtig, dass er dabei ist für die Erfahrung, für diese Momente, sage ich jetzt mal, die ja einfach in so eine WM kommen können. Ich meine, wenn die jetzt nicht beim Afrika Cup dabei waren, das heißt, diese Momente fehlen, aber er kennt das und kann das ungefähr einschätzen und kann da einfach seine Erfahrung den Spielern mitgeben. Dann haben wir natürlich aber auch, wie ich finde, mit Abdul Fadabu einen Spieler, der ja über die rechte Seite gerne kommt, ein dribbelstarker Spieler ist, der sehr dynamisch ist, dementsprechend auch einen guten linken Fuß hat, gern nach innen abkappt, dementsprechend dann auch über Tempo verfügt und auch gerne über Distanzschüsse kommt, eine gewisse Kreativität hat, ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn du das gesamte Bild natürlich betrachtest, ist die Mannschaft nicht so gut bestückt, hat auch nicht dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, und das fehlt. Und das wird eine brutale Aufgabe sein für den neuen Trainer, das Ganze zusammenzuführen und da den Jungs eine Idee mitzugeben, die dann letztendlich passt und wo die Jungs dann erfolgreich sein werden.
Ich glaube, zwei Namen, die man ja, wenn man sich mit dem internationalen Fußball so ein bisschen beschäftigt, auch noch auf jeden Fall kennt, ist natürlich Iñaki Williams von Athletic Bilbao, der große Bruder von Nico Williams. Könnte also auch wieder zu einem Bruderduell kommen zwischen den beiden, falls man auf Spanien trifft. Auch hier keine Ahnung, ob das vom Turnierbaum überhaupt möglich ist. Aber zwei Brüder bei einer WM für zwei unterschiedliche Nationen, auch für Ghana nichts Neues. Auch hier Kevin-Prince Boateng und Jerome Boateng 2010. Und der zweite Name ist Thomas Partey. Jetzt mal abgesehen von dem, was außerhalb des Platzes um ihn diskutiert wird, das klammern wir mal aus, ohne es ignorieren zu wollen, ist er trotzdem ein zentraler Mittelfeldspieler, der viel geleistet hat die letzten Jahre, der bei Arsenal auf einem hohen Niveau gespielt hat, der jetzt bei Villarreal mittlerweile unterwegs ist und da so ein bisschen der Anker vor der Abwehr sein wird, der viele Zweikämpfe gewinnen muss, der die Bälle verteilen muss und der ja eben, wie du gesagt hast, eine Achse bilden muss. Eine Personalie, die aus deutscher Sicht auch noch überraschend vielleicht ist, ist, dass Derrick Köhn von Union Berlin nicht im WM-Kader steht. Er war ja so ein Stück weit der Linksverteidiger von Otto Addo, er hat ihn zur ghanaischen Nationalmannschaft gebracht, er hat ihn vom Verbandswechsel überzeugt, er hat auch gegen Deutschland gespielt, hat das Tor auch damals vorbereitet und jetzt ist er ausgebootet worden. Ziemlich überraschend, auch eine Entscheidung, die in Ghana diskutiert worden ist, aber der Ersatz für ihn, der dafür dabei ist, dürfte zumindest den Bundesliga-Nostalgikern Freude bereiten. Das ist nämlich Abdulrahman Baba, der damals in Fürth und in Augsburg Bundesliga gespielt hat, bevor er zu Chelsea gewechselt ist. Und der ist sehr überraschend in diesem Kader aufgetaucht, weil sein letztes Länderspiel war 2023, kehrt jetzt nach einer langen Pause zurück, spielt mittlerweile in Saloniki in Griechenland. Also, das ist schon eine Personale, ich sag mal, da hat er sich was getraut. Derrick Köhn natürlich jemand, der vielleicht sich auf der Schiene ein bisschen wohler fühlt als Linksverteidiger in der Viererkette. Aber wenn Abdulrahman Baba spielen sollte und dann patzt und vielleicht nicht auf dem Niveau ist, dann macht man sich natürlich auch relativ schnell angreifbar mit so einer Entscheidung, einen Spieler mit 31 jetzt wieder zurückzuholen, der ja doch ein bisschen weg ist von der Weltbühne, wenn du einen Linksverteidiger hast, der in der Top 5 Liga spielt. Dadurch, dass auch Ransford Königsdörfer vom HSV, beziehungsweise jetzt an der neuen Saison von Mainz, auch nicht nominiert ist, ist Jonas Adjetay von Wolfsburg der einzige, der in Deutschland aktiv ist, der im WM-Kader steht. Wobei man auch bei ihm sagen muss, der hatte gegen Deutschland einen Horrorabend, ganz, ganz schwaches Spiel gemacht, hat auch in Wolfsburg keine leichte Zeit zuletzt gehabt, ist im Winter ja für 10 Millionen verpflichtet worden und ist seitdem quasi auf der Bank gesessen und ja, war so ein bisschen Sinnbild für diese verfehlte Transferpolitik vom VfL Wolfsburg, dass man nicht einen jungen Ghanaer, der sich vielleicht erst in der neuen Umgebung zurechtfinden muss, der zwar sehr talentiert ist, aber keine Soforthilfe eben ist, da im Winter in so ein Umfeld reinschmeißt. Das war auch ihm gegenüber unfair. Und als zwei letzte Themen zum Kader habe ich noch die Torwartposition. Die ist in Ghana generell ein großes Fragezeichen. Da gab es viele Wechsel die letzten Jahre. Lawrence Atisigi, der in der Schweiz spielt, war oft die Nummer 1. Jetzt hat aber auch Otto Addo, sehr spannend, mit Benjamin Asare einen Keeper dazugeholt, der noch nie in seinem Leben außerhalb von Ghana gespielt hat, der mit 32 jetzt dann im Nationaltrikot debütiert hat. Also keins dieser Talente, wo man sagt, okay, dem bieten wir hier jetzt eine Bühne und der geht danach nach Europa, sondern der ist 32, hat auch teilweise wirklich absolut wilde Aktionen dabei, wo du dir manchmal denkst, okay, was war das jetzt für eine Parade? Das sind überhaupt nicht die vielleicht in Europa beigebrachten Muster des Torwartspiels, von Abläufen, was auch immer. Aber er hat auch manchmal Reflexe dabei, die du ihm null zutrauen würdest. Deswegen ein super spannender Keeper. Ich denke, er geht als Nummer 1 ins Turnier. Wäre auf jeden Fall eine coole Story, wenn man da auch jemanden, der sein ganzes Leben in Ghana gespielt hat, ja, diese Chance und diese Bühne gibt. Aber es gibt auch im WM-Kader, der jetzt dieser vorläufige Kader, gibt es auch noch mit Paul Riversen einen spannenden Namen. Das ist ein 20-jähriger Keeper, der bei der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam spielt. Aber das zeigt auch, dass so jemand jetzt hat, aus der zweiten Liga in der Niederlande dazugeholt wird, welche Probleme man auf der Position hat und dass man sich da immer noch nicht klar festgelegt hat. Deswegen Augen auf, mal schauen, wer da im Tor stehen wird. Und natürlich die größte Debatte gibt es in Ghana um Starboy Mo Kudus. Er ist nicht dabei, er hat es nicht geschafft, er wird nicht rechtzeitig fit. Und es ist schon ein heftiger Rückschlag, oder?
Ja, absolut. Ich hatte da auch nochmal reingeguckt gehabt. Ich glaube, irgendwie Oberschenkelverletzungen, die jetzt nicht rechtzeitig auskuriert ist und dementsprechend wird er leider nicht dabei sein, was natürlich sehr, sehr schade ist. Nichtsdestotrotz gehört es auch leider irgendwo dazu und natürlich hätte man gern so einen Spieler mit dabei, gerade wenn du jetzt nicht, sag ich jetzt mal, von der Performance her gut bist, wenn du gerade aktuell Probleme hast im Kader und generell in der Struktur, neuer Trainerwechsel und so weiter und so fort. Und deswegen hättest du vielleicht schon auch gerne einfach Spieler, die individuell sehr, sehr gut sind. Und dass er fehlt, ist natürlich sehr, sehr schade und auch sehr bitter für Ghana. Und ja, letztendlich muss man sehen, wie man das kompensiert bekommt. Es geht wahrscheinlich eher darum, aber in einem sehr, sehr guten defensiven Block zu spielen, zu agieren. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Ansatz sein, wie Ghana das ja machen wird, weil die hatten im Spiel gegen Österreich beziehungsweise auch gegen Deutschland einen sehr, sehr mutigen Ansatz gehabt, sehr risikobehaftet. Du hast gesagt gehabt, ja, der Keeper Asare hatte gespielt gehabt. Es war auch zwei, drei Situationen, wo er wirklich sehr, sehr risikobehaftet einfach gespielt hat. Aber ich glaube, das wollte einfach oder sollte auch so sein. Ich bin aber ziemlich sicher, dass man eher jetzt die langen Bälle sehen wird und dass man schaut, dass man erstmal nicht dieses Risikospiel letztendlich hat. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass du vielleicht auch gar nicht mit so vielen offensiven Spielern auf dem Platz stehen wirst. Ja. Und das wird man sehen und dann gucken, wie sich das Ganze formen wird.
Entscheiden wird es am Ende Carlos Queiroz. Wir haben schon öfter mal jetzt angerissen, dass er der neue Coach ist. Aber ich hatte es ehrlicherweise, bevor ich mich auf die Folge vorbereitet habe, nicht auf dem Schirm, dass er ja tatsächlich schon 73 ist. Ne? Also das ist schon krass, wenn man sich denkt, okay, ich hole dir jetzt einen Trainer. Was für mich das auch ganz klar heißt, sie holen einen Feuerwehrmann in ihm. Sie holen keinen Trainer, der jetzt vielleicht die nächsten 5, 6 Jahre was aufbauen soll in Ghana, sondern jemanden, der jetzt diese WM coachen soll. Ich glaube auch, wenn ich in seine Vita reingeschaut habe, ich meine, der Mann war 1991 schon Nationaltrainer von Portugal, hat mal eine Zeit lang Real Madrid gecoacht, hat 2006 bis 2010 nochmal Portugal gecoacht mit Cristiano Ronaldo, mit all den Superstars, die wir kennen. Ich glaube, so ein Mann dürfte auch ganz schön Gehalt fressen, ja, der macht es nicht umsonst. Seine letzten Stationen, Katar und Oman, sprechen jetzt auch nicht dafür, dass er ja für den Schmalentaler Nationaltrainer wird. Das heißt, da geht man ein Stück weit ins Risiko, investiert viel. Bist du überzeugt von der Lösung?
Du hast richtig gesagt, es ist eine kurzfristige Lösung. Also es geht darum, letztendlich die bestmögliche Performance abzuliefern. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie etwas Neues zu installieren, eine gewisse Spielkultur zu implementieren, sondern es geht jetzt einfach nur darum, bei dieser Weltmeisterschaft maximal erfolgreich zu sein. Und da hast du dich jetzt für einen Trainer entschieden, der einfach schon Turniere gespielt hat, der schon Nationalmannschaften trainiert hat. Du hast richtig gesagt, er war schon in Portugal, war auch schon Co-Trainer von Manchester United gewesen, bei Alex Ferguson, war bei Kolumbien, Ägypten und so weiter und so fort, hat auch schon das eine andere Turnier gespielt. Dementsprechend ist es ein Mann mit Erfahrung und der jetzt relativ schnell und zeitnah der Mannschaft ein Gesicht geben soll. Und ich glaube, der hat auch nur einen Vertrag bis Ende des Turniers, also bis Juli, bis Ende Juli. Und dann wird man natürlich sehen, was passiert, ob man weitermacht, ob er weitermachen möchte. Und geht es einfach nur darum, maximal erfolgreich zu sein, einfache Dinge den Jungs mitzugeben. Und das wird wahrscheinlich so die Ausrichtung sein. Also das gehe ich, oder das werde ich wahrscheinlich so, oder werde ich so diese Erwartungshaltung haben, dass da jetzt kein Spektakel kommen wird, sondern defensiver Block, gut zu verteidigen, kein risikobehaftetes Spiel und dann Umschaltmomente relativ schnell nach vorne zu kommen, um da erfolgreich zu sein nach vorne. Aber wahrscheinlich wird erstmal die Defensive im Blick sein. Und ja, das ist die Lösung, die jetzt Ghana vorgestellt hat, um letztendlich bei dem Turnier die bestmögliche Performance und das Maximum rauszuholen.
Ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen überkritisch, weil ich durch den Kontakt zu Otto Addo vielleicht auch so ein bisschen im Team Otto Addo war. Und
ich bin auch cool, ich mache ihn auch.
Deswegen will ich gar nicht unfair zu ihm sein, aber die Vorstellung, dass ich mir jetzt, dass er die Jungs, ich weiß jetzt nicht, wie gut sein Englisch ist, aber ich glaube, in so einem Turnier geht es halt auch viel darum, durch letzte Ansprachen nochmal diese letzten Prozentpunkte rauszuquetschen, um die Jungs eben so heiß zu machen, dass sie da um ihr Leben rennen in den Spielen, dass sie da ackern bis zum Umfallen nach einer sehr, sehr langen Saison. Und ob er das mit seinen 73 Jahren nochmal verkörpern kann, ob er dieses Feuer nochmal entfachen kann, weiß ich nicht. Ich meine, ganz ehrlich, wir hatten auch einen alten Otto Rehhagel, der 2004 Griechenland zum EM-Titel gecoacht hat. Manchmal gibt es Konstellationen, die einfach passen. Vielleicht, ich würde es Ghana ja wünschen, dass es so eine Konstellation ist. Allein, ja, mein Glaube ist da jetzt nicht so zu 100% da. Blicken wir darauf, wie Ghana bisher bei einer WM performt hat. Und auch da wieder, Bundesliga-Nostalgiker. Also da, als ich die erste WM-Mannschaft von Ghana 2006 in Deutschland gelesen habe, da ist mir wieder so ein bisschen das Herz aufgegangen. Sammy Kufur, Hans Sapai, Mathieu Amor, Otto Addo noch als Spieler, aber auch Stepan Apia, Michael Essien, Suley Muntari. Also das sind einfach Legenden gewesen. Damals hat man es auch gleich beim ersten Mal ins Achtelfinale geschafft. Und du hast ja mal, glaube ich, zu mir gesagt, dass deine erste so richtige WM-Erinnerung auch 2010 war. Also natürlich, du kannst dich an die Heim-EM erinnern, aber 2010 hast du das Ganze ja bewusst wahrgenommen. Kannst du dich noch an dieses dramatische Viertelfinale Ghana gegen Uruguay erinnern? Weißt du noch, was du gefühlt hast, als Asamoah Gyan in der, ich glaube, 122. Minute einen Elfmeter bekommt, weil Luis Suarez den Ball von der Linie geboxt hat?
Das war, glaube ich, einer der bittersten Momente, die ich so erlebt habe. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, Ghana war für mich einfach immer so die Mannschaft, die ich als afrikanische Mannschaft so verfolgt hatte bei einer Weltmeisterschaft, weil, wie gesagt, Kongo da nicht so dabei war. Und das war ein bitterer Moment. Ich kann mich sehr gut an das Spiel erinnern. Ghana wäre die erste Mannschaft gewesen, die ins Halbfinale gekommen wäre, aus Afrika. Und ja, das Ding oder der Ball würde eigentlich reingehen. Suarez nimmt da die Hand, Er kriegt da die rote Karte und dann, ja, Azerbaijan hatte dann, ja, den Elfmeter leider verschossen gehabt und dann geht die Kamera auf Suarez, wie er da jubelt, in die Katakomben dann rennt und ja, und dann Elfmeterschießen verliert man. Ich glaube, das war einer der bittersten Momente bei dieser Weltmeisterschaft oder generell in der Geschichte und auch für, ich glaube, auch für ganz Afrika. Es ist halt wirklich so, wenn eine afrikanische Mannschaft da dabei ist, da drückt man tatsächlich auch immer sehr gerne und geschlossen als Kontinent einfach da die Daumen. Und es war schon ein sehr, sehr bitterer Moment gewesen. Und es war sehr, sehr schade, weil Ghana da ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Und es wäre natürlich eine Sensation gewesen, da ins Halbfinale zu kommen. Hätten da wahrscheinlich gegen Niederlande, glaube ich, schon gespielt. Wäre natürlich schwierig gewesen, aber alleine da ins Halbfinale zu kommen, das wäre natürlich eine coole Nummer gewesen. Und wie gesagt, ist wahrscheinlich der bitterste Moment in der Geschichte des, ja, kanadischen Fußballs, ja, ganz klar.
Die Geschichte hat sich nicht wiederholt, aber es ist trotzdem so ein bisschen, dass Uruguay ja dieser Angstgegner von Ghana ist, weil 2022 in Katar war es so, dass Ghana das zweite Gruppenspiel gegen Südkorea gewonnen hat und dann im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay eben ums Weiterkommen gespielt hat und man hat wieder verloren. Uruguay ist weitergekommen, Ghana ist ausgeschieden. Das heißt, es ist schon mal gut, dass man in der Auslosung 2026 nicht Uruguay in der Gruppe erwischt hat, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr schwierige Auslosung, muss ich sagen. England, Kroatien und Panama als Gruppengegner. Ja, das wird eine echte, echte Aufgabe für eine angeschlagene Ghana-Mannschaft, oder?
Definitiv. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer werden. Du hast mit England und mit Kroatien, das sind natürlich die Favoriten letztendlich mit viel, viel besseren Spielern, mit mehr Qualität. Und dann hast du aber natürlich auch Panama, die auch nicht so verkehrt sind, die auch immer wieder mal gute Ergebnisse mal holen, haben ja auch im Testspiel gegen Südafrika zweimal gespielt gehabt, da einmal knapp verloren, einmal 1-1 gespielt, also auch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Und dementsprechend muss ich wirklich, wirklich sagen, ich würde es mir wünschen, wenn sie weiterkommen würden. Ich glaube aber, dass es einfach sehr, sehr schwierig wird und ich glaube, wir werden eine Mannschaft sehen, die leider es nicht schaffen wird, da in die nächste Runde zu kommen, weil ich die Chancen nicht so, so gut sehe wie bei anderen afrikanischen Mannschaften, die einfach in einem Flow sind, in einem Rhythmus sind, wo man einfach das Gefühl hat, auch als, ja, Gruppendritter letztendlich weiterkommen zu können. Ne? Das ist ja möglich bei dieser WM, aber ich glaube, die werden da ja mit einem Punkt da rausgehen. Also ich glaube, wir werden beide Spiele verlieren gegen England und gegen Kroatien und gegen Panama. Vielleicht einen Punkt, vielleicht gewinnen sie, aber mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie tatsächlich, dass sie da weiterkommen werden.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Mir fehlt die Fantasie, wie diese Abwehr, die sich so löchrig präsentiert hat, teilweise Harry Kane stoppen soll. Also da habe ich noch nicht so die richtige Idee. Aber wie gesagt, Carlos Queiroz, vielleicht hat er ja ein Ass in der Hinterhand. Vielleicht hat er ja irgendwas bei auch Abdulrahman Baba gesehen, dass der vielleicht dieser Schlüssel in der Abwehrkette ist, der das volle Potenzial anlockt. Aber naja. Ich teile deine Meinung. Ich sehe auch eher negativ auf Team Ghana. Würde man denn Dritter werden in dieser Gruppe, was ja mit einem Sieg gegen Panama auf jeden Fall drin ist, besteht die Chance, dass man ins Sechzehntelfinale kommt und dort würde dann höchstwahrscheinlich Portugal warten. Und spätestens da, denke ich, würde man dann die Segel streichen. Ich will in meiner speziellen Story zu jeder Nation heute über eben den Mann sprechen, der nicht dabei ist und warum das Aus, warum das WM-Aus von Mo Kudus für ganz Ghana so unglaublich bitter ist, abgesehen auch vom Sportlichen, weil das muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Antoine Semenyo ist ein Weltstar, der spielt bei Manchester City, der ist aber jemand, der in London geboren ist, der in England ausgebildet wurde und natürlich freuen sich die Ghana, dass sie so einen Spieler haben, dass der für ihre Nationalmannschaft spielt. Aber wenn man so eine Identifikationsfigur sucht und wenn man ja so ein Vorbild für die Jugend braucht, dann ist es halt einfach eher Mo Kudus, weil der ist in Nima, in einem Armenviertel in Accra, der Hauptstadt, aufgewachsen. Von dort sind schon viele sehr gute Fußballer gekommen. Also es ist wirklich so ein Talente-Nest. Und er ist eben entdeckt worden schon mit 12 Jahren, da hat er in einer Jugendmannschaft gespielt und ist dann in die Right to Dream Academy gekommen, die ja sehr viele Leute schon mal gehört haben, vielleicht sogar als die eine der bekanntesten Akademien in Afrika nennen würden. Die ist 1999 von Tom Vernon, einem ehemaligen Manchester United Scout, gegründet worden, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht eher darum, was Mokudus verkörpert. Er kommt eben aus diesem armen Viertel, er hatte sehr starkes Heimweh, als er dann mit 12 in die Akademie gekommen ist, die weit außerhalb von Accra ist, also da ist nichts mit am Wochenende kurz mal heimfahren, was über die Straßen in Ghana sowieso nicht so leicht ist, aber es war sehr kompliziert, er hat sehr viel Heimweh gehabt, hat sich aber trotzdem durchgekämpft und ist dann mit 18 nach Dänemark gegangen zu Nordjylland, eben diesem Partnerclub von Right to Dream, ist über die Station Ajax in die Premier League gewechselt und hat damit auch eine Tür geöffnet, so ein Stück weit, für sehr viele, die jetzt nach ihm aus Right to Dream gekommen sind und vielleicht auch nochmal diesen Ruf dieser Akademie nochmal deutlich gefestigt, weil er eben der größte Star ist. Natürlich, du hast auch jemanden wie Simon Adingra, der in der Elfenbeinküste gescoutet wurde und dann eben über die Right to Dream Academy in die Premier League gekommen ist, aber Mokudus, ja, ich habe das auch erlebt bei diesem Spiel, von dem ich vorhin schon erzählt habe, Ghana gegen Ägypten. Er hat gespielt und er hat auch wirklich stark gespielt und nach dem Spiel bin ich so ein bisschen im Stadion gelaufen, weil ich auf die andere Seite musste und wirklich, du hast an jeder Ecke gehört, Starboy, 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 weil das sein Spitzname in Ghana ist und die Leute, die verbinden so unglaublich viel mit ihm, diese Hoffnung auf eine gute fußballerische Zukunft, diese Hoffnung, dass man noch immer diese große Fußballnation sein kann in Afrika, das muss er schultern. Und jetzt hat dieses WM aus, ich glaube, das tut sehr vielen Leuten in Ghana sehr weh, weil sie so unglaublich viel auf ihn projizieren. Das ist manchmal schon unfair, weil wenn Mokudus den Platz betritt, dann gehen in Ghana, glaube ich, alle Fernseher an, egal für wen er jetzt gerade spielt. Die Leute lieben einfach Mokudus und ich hoffe einfach, dass er sich von seinen Verletzungen erholen kann. Er ist jetzt 25, also ich sag mal, 2 WMs hat er noch im Tank und auch noch ein paar Afrika-Cups. Das heißt, Mokudus, ich meine, er hört es nicht, aber ich hoffe einfach, dass er stark zurückkommt, dass er bei Tottenham eine bessere Zeit erlebt als in dieser Saison, weil er so viel verkörpert, weil er den Menschen in Ghana Hoffnung gibt, weil er allen Jugendlichen gezeigt hat, egal wo du in Ghana aufwächst, egal ob du im größten Armenviertel von Accra aufwächst, der Weg nach oben ist offen, du kannst es machen wie Mokudus, du kannst es nach oben schaffen in die Premier League zu einem Riesenclub wie Tottenham. Und du kannst auch für die Black Stars Spiele entscheiden, weil er war auch damals der, der 2022 Ghana zum Sieg gegen Südkorea in der Gruppenphase geschossen hat mit 2 Toren. Und ja, all das, was ich jetzt halt, so ein bisschen gesagt habe, zeigt einfach, was er für Ghana bedeutet und warum dieses WM aus nicht nur für den Trainer, für die Mannschaft schlimm ist, sondern auch für die Menschen daheim, die einen Hoffnungsträger gebraucht hätten jetzt bei dieser WM, ihn aber leider in Mokudus diesmal nicht haben werden, aber der nächste Afrika-Cup ist ja gar nicht so weit weg und dann macht das eben 2027, schießt Ghana erstmal zum Afrika-Cup und spielt dann da groß auf, damit die Menschen auch wieder ihren Starboy feiern können. Jetzt hat, kann ich nur sagen, hast du noch abschließend was zu Ghana zu sagen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast persönlichen Bezug, du hast sehr viel Sympathien. Genau, was liegt dir da noch so auf dem Herzen?
Na klar, waren wir schon etwas negativ, was die Prognose betrifft. Nichtsdestotrotz drücken wir denen natürlich absolut die Daumen, dass es klappt und dass es funktioniert. Und falls nicht, dann ist es natürlich wichtig, glaube ich, für den ghanaischen Verband letztendlich Strukturen zu schaffen, für was die stehen wollen, weil ich finde, das ist einfach nicht so ganz ersichtlich, was sie haben wollen. Ich finde, dass sie eigentlich mit Otto Addo auf einem guten Weg waren. Die 2 Testspiele, ich habe mir beide Spiele 90 Minuten angeschaut gehabt, gegen Österreich und gegen Deutschland. Man hat da einfach ein bisschen was probiert gehabt, ja, für die Weltmeisterschaft. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht diese Art und Weise gewesen wäre, so zu spielen. Ich glaube aber, er ist einfach ein innovativer Trainer, der etwas vermitteln möchte, der eine Struktur schaffen möchte, mit Ball, gegen den Ball, in allen 4 Spielphasen. Du hast ja persönlich mit ihm gesprochen gehabt und es braucht einfach Zeit und da brauchst du auch einen gewissen Mut, das zu machen und dementsprechend ist es natürlich schade, dass jetzt so ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz werden wir den auf jeden Fall die Daumen drücken. Das Potenzial ist nichtsdestotrotz da. Man weiß nie, wie so eine Weltmeisterschaft gehen wird. Ich bin ja einfach davon überzeugt, dass die Dinge sich aber verbessern werden, dass sie da hoffentlich bessere Strukturen schaffen und dass wir wieder Ghana erleben, sage ich jetzt mal, wie vor einigen Jahren, wie 2010, wie 2014, 2006, wie du es gesagt hast. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht ein Stückchen, ja, ein altes Ghana sehen werden in der nächsten Zeit.
Und man darf ja auch nicht vergessen, ne? Also Mokudus ist nicht dabei, aber mit Ernest Nuamah von Lyon und Caleb Jerenki von Nordjylland hast du ja natürlich trotzdem deine Right-to-Dream-Spieler. Und vielleicht treten die ja dann in die großen Fußstapfen und füllen diese Lücke so ein bisschen auf. Also, keine Ahnung, wir haben Ghana auf keinen Fall abgeschrieben. Wir sind nur ein bisschen negativer eingestellt als bei den anderen afrikanischen Mannschaften. Trotzdem freuen wir uns auf die Spiele, werden sie natürlich auch analysieren während der WM. Und ich sage jetzt erstmal Danke, freue mich schon drauf, wenn wir dann das erste Gruppenspiel von Ghana hier im Rahmen des Podcasts analysieren können. Danke dir.
Danke dir auch.